wunderschönen Dienstagnachmittag. Vollkommen ungewohnt mittlerweile wieder unsere Gesichter und Stimmen zu hören, aber herzlich willkommen bei Talk Up, dem Atlanta Falcons Germany Podcast, live auf YouTube, auf Twitch und auf X. Ich weiß, lang ist her. Wir haben ja das letzte Mal nach der Woche 4, ja, da war die Stimmung ja noch durchaus positiv. Da haben wir das letzte Mal voneinander etwas gehört. Zwischendurch waren wir ein bisschen außer Land, ja, kurz über den großen Teich rüber geflogen. Da erzählen wir gleich ein bisschen was zu. Und wie ihr sehen könnt, gleich hat es nachgelassen. Ja. Einmal im Urlaub gewesen, ja, schon Dominik nicht mehr da. Dave hat mal wieder Schichtdienst, sowieso nicht am Start. Also haben wir heute uns gedacht, Chris und ich, wir machen mal eine Duo-Runde und hoffen wir, dass wir euch so ein bisschen austherapieren können. Lehnt euch entspannt in eure Cappuccino-Decke, Sofa schön maximal zurück und genießt diesen Podcast. Und ich habe schon angesprochen, Chris ist mit dabei. Ich begrüße dich aus Essen. Hallöche.
Ja, hallo zusammen. Gut, dass Kevin gleich gesagt hat, dass weshalb die Leute nicht am Start sind. Manch einer könnte vermuten, es lag an der Intensität des Spieles, dass wir noch da niederliegen, aber dem war dann doch nicht so.
Naja, also es ist arbeitsbedingte Ausfälle, kann man hier sagen. Ist durchaus ärgerlich. Ich tippe einfach mal, dass wir nächste Woche vollzählig sind, hoffentlich. Nichtsdestotrotz, ich weiß, es ist ein bisschen eine spontanere Ankündigung quasi über Discord gewesen mit dem Livestream. Ich bitte da um Nachsicht. Konnte den erst relativ kurzfristig online stellen, aber ihr findet euch ja hier gerade alle ein. Das ist sehr, sehr groß, sehr, sehr gut. Begrüße den Chat als erster heute mal. Holger85, Rise Up aus Rheinland-Pfalz. Ein Servus von SeppVettel5957. Mert ist natürlich auch mit dabei mit einem Hallo. Ich habe es versucht, so auszusprechen, wie du es geschrieben hast. Oh, hier schon die Frage, wo ist der Rest? Ach, ist doch egal, Chris ist da, das reicht. Ach, ist das nicht schön, Chris? Das ist richtig schön. Liebe hier. Ah, oh, wunderbar. Nochmal Sepp Vettel mit Hauptsache Chris ist da. Siehst du? Eigentlich kannst du auch den Stream nächstes Mal alleine machen.
Nicht ja, doch. Weil
du bist ich, die Hauptdarsteller,
laut Informationen. Ich würde es gar nicht schaffen, ohne diese ganze Expertise von dir und Dominik und Dave. Also
Expertise.
Das lässt sich so nicht ersetzen. Tut mir leid.
Einmal dahingestellt, ja. Wenn ihr den regen Austausch auf Discord die letzten Stunden miterlebt habt, werdet ihr sehen, dass ich zwar Expertise vielleicht hatte, aber auch sehr emotional geworden bin, ja, nach diesem tollen Spiel. Guck mal, da ist er. Dominik, moin, viele Grüße vom Überstundenschieben. Naja. Wie gesagt, ne, also da will halt lieber jemand Überstunden beim Arbeitgeber schieben, anstatt hier beim Live-Talk dabei zu sein. Ist notiert auf jeden Fall. Mert schreibt, ich bin nicht der Einzige, der unbezahlte Überstunden. Ich sehe schon, ihr seht schon voll drin. Nur in den Kommentaren. Und wir haben nicht mal über das Spiel gesprochen. Da kommen wir ja noch zu. Schreibt Dominik noch, ich hoffe, hier werden keine Ausreden gesucht, wie das Fehlen von Penix und London. Sonst zählt man gegen, wie viele Leute bei Niners gefehlt haben und sie trotzdem eine schlagfertige Truppe auf den Platz bringen.
Haben sie da noch Witze erzählt auf dem Feld oder wie muss ich das verstehen mit der schlagfertigen Truppe?
Ja, bei uns wird ja gerne, glaube ich, diese Ausrede genommen, dass Person X oder Person Y oder halt beide nicht da sind. Merkwürdigerweise funktioniert es bei anderen Teams ja trotzdem. Buccaneers, jede Woche aufs Neue, faszinierend festzustellen eigentlich, dass die sogar Wide Receiver, UDFAs, Late Round Picks immer wieder gut einbinden können. Bei uns ist das ja eher spärlich, überschaubar. Naja. Mert, ich muss hier enttäuschen, so schlimm wird es heute nicht, wie ich auf dem Discord-Server geschrieben habe. Das war vielleicht ein bisschen zu doll. Wir werden es heute sachlich und vielleicht auch ein bisschen investigativ angehen und gucken, wie wir das hier alles aufarbeiten. Nichtsdestotrotz, bevor wir darüber reden, habt ihr, denke ich mal, ja alle mitgekriegt, dass wir, Santo, Dominik, den alten Hauding, mein Papi und ich selber in Amerika waren für anderthalb Wochen und wir ein bisschen die Ostküste, den quasi Westen und den richtigen Westen ausgekundschaftet haben. Also wir waren in Atlanta vor Ort beim Bildspiel. Supergeiles Spiel, supergeile Stimmung. Immer wieder gerne natürlich auch gesehen mit dem Dirty Bird's Nest, mit Mit Lisa, mit DJ Envy und auch natürlich mit Franz, der mit vor Ort war, immer wieder geil, mit den ganzen Leuten da was zu machen, die übrigens alle auch zum Berlin-Game kommen werden. Also,
macht
fast. Ja, auch wenn wir aktuell natürlich jetzt nicht überragend dastehen, also was heißt nicht überragend dastehen, ist natürlich falsch mit 3 Siegen, nicht überragend gespielt haben, nichtsdestotrotz Stimmung nicht kaputt machen lassen. Alleine schon, dass die Amerikaner rüberkommen, ist sehr, sehr viel wert. Da denke ich mal, haben wir alle schon gut Bock drauf. Genau, dann ging es weiter für Santo und Dominik, die hatten so einen kleinen Vegas-Abstecher gemacht. Keine Insights darüber, was in Vegas geschieht, bleibt in Vegas. Dann haben wir unsere schöne Reise in San Francisco. Aber wenn man sagen muss, ich glaube, man romantisiert so ein bisschen San Fran mit Hippie-Zeit und wie das alles mal früher war und Sunshine State, pipapo. Meines Empfindens nach, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht viel von der Westküste wahrgenommen, was mich groß überzeugt hätte, muss ich ehrlich gestehen. Downtown, nicht wirklich schön. Also abends, wenn die Cafés, Bars etc. aufhaben, auf jeden Fall angenehmer anzusehen, sage ich so. Tagsüber viel Security, viel Polizeistreif, wenn man das jetzt auch mit Atlanta vergleicht, also eine relativ hohe Kriminalität und Obdachlosenquote. Warum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich jetzt mit der Demografie in San Fran oder mit der Politik da nicht aus. Trotzdem so, also Golden Gate Bridge und Alcatraz kann man sich gerne mal angucken. Zum Spiel, naja. Man ist halt quasi in einem Baseballstadion gewesen. Also von außen sieht das Levi's Stadium aus wie ein Baseballstadion tatsächlich. Und es ist kalt. Es ist sehr kalt. Also tagsüber noch so 25 Grad Sonne gehabt und dann geht die Sonne unter. Du bist da so auf 30 Meter Höhe im offenen Stand und denkst so, ich bin glaube ich wieder in Deutschland. Ich muss mir erst mal ein Jäckchen überziehen.
Und hier vom Fernseher haben wir halt gedacht, verdammt, irgendwas machen wir falsch. Bei 10 Grad und Regen und Dauerregen.
Genau so wurden wir ja auch wieder begrüßt, als wir hergeflogen sind und seitdem eine Woche lang wirklich sehr, sehr bescheiden, wie ich auch gehört habe. Bei Chris im Essen ist es so, bei mir hier oben in Norddeutschland ist es so. Ich tippe mal, dass es in ganz Deutschland momentan so aussieht. Wie gesagt, also San Fran an sich. Wir haben gesagt, Westküste nicht mehr, auch diese 3 Stunden zusätzliche Zeitumstellung. Puh, ist ein ganzer Ritt. Ich habe echt sehr, sehr starken Jetlag hier zu Hause wieder gehabt. Das hat echt so 3-4 Tage gedauert, bis ich wieder so einigermaßen klar kam. Aber nichtsdestotrotz sind wir wieder hier. Wir sind frohen Mutes und schreibt Dominik, San Fran Experience nur echt, wenn man im Stadion von Mexikanern durchbeleidigt wird. Richtig, es gibt durchaus amerikanische Bürger, die nicht ganz so gut auf uns Deutsche zu sprechen sind. Also mein Papa und ich wurden, glaube ich, nur einmal kurz vor dem Ami angesprochen am Flughafen, der auch meinte so F-Sternchen German, so, aber es ist okay. Ansonsten, wie gesagt, nicht diese Southern Hospitality, die man in Atlanta irgendwie vorfindet und zu schätzen weiß, da wird man vom Gegenteil überzeugt, wenn man an die Westküste fliegt. Wie gesagt, man hat es einmal mitgenommen, einmal gesehen. Hauptaugenmerk lag auf jeden Fall, wie immer in Atlanta und das war mal wieder einfach eine sehr, 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 sehr geile Zeit. Genau, soweit ein bisschen zu Amerika. Ansonsten ist eigentlich so auf unserem Instagram- und X-Kanal alles nochmal zum Nachgucken immer verlinkt, gepostet, wie auch immer. Man kommt nach Deutschland.
Tja, und man weiß, sieht der Realität ins Auge.
Man sieht der Realität ins Auge. Man weiß, das Dolphinspiel spielt an. Man denkt sich so, man hat gegen die Niners ja schon eine relativ bescheidene Performance dahingelegt. Im Stadion haben wir uns mehrmals aufgeregt, dass man Pits Tight End Screens zugeworfen hat. Und man denkt dann, dieses Team hat immer so Ups and Downs. Es gibt ja keine Konstante eigentlich bei uns. Das heißt, gegen die Dolphins könnten wir ja zu Hause ein gutes Spiel erwarten. Ja. Da kamen natürlich die Hiobsbotschaften rein. Penix fällt aus, weil er gegen die Niners sehr, sehr viel kassieren musste. Drake London fällt aus. Bowman fällt aus. Walker fällt aus. Diablos auf IR gesetzt. Nichtsdestotrotz stehen da vorher die 1-6 Dolphins, ja. Die mit das Schlechteste eigentlich zu bieten haben in den letzten 2-3 Wochen, was es so zu bieten gibt.
Inklusive der schlechtesten Laufverteidigung der Liga.
Inklusive, ja, ist richtig. Ist richtig. Das ist bezeichnend, dass die dann zu uns kommen. Und dann einfach mal sagen, ja, ey, ich glaube, wir sind hier heute doch die Favoriten und wir zeigen den Underdogs mal, wie das halt so richtig geht. Und dann wird man erstmal von den Dolphins 34-10 weggeklatscht. Mir fällt das wirklich schwer, tatsächlich irgendwie ein bisschen was Positives aus diesem Spiel mitzunehmen, um das mal vorwegzunehmen. Aber ich frag dich einfach mal, Chris, wie hast du das denn so erlebt? Nach dem
ich will dir gleich das Positive nennen. Bei 9 Targets hat Pitts immerhin 9 Bälle gefangen. 59 Yards.
Stimmt.
Also, ja, muss, okay, muss man tatsächlich auch mal sagen. gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich etwas falsch umschrieben. Wobei, da muss ich jetzt Dominik direkt schockieren. Natürlich liegt es an den Ausfällen. Wer was anderes denkt, der sieht auch nur der halben Wahrheit entgegen. Wir haben neben Penix, was natürlich der wichtigste Spieler des Teams ist aktuell, auch noch Wide Receiver 1, Wide Receiver 2, der noch nicht wieder fit ist, wenn er denn jemals in dieser Saison noch fit wird. Ich persönlich denke immer noch, du hast gesehen, 4 Targets hat er bekommen, einen Fang hat er gehabt. Das ist nicht Mooney vom letzten Jahr. Wide Receiver 3 ist gar nicht mehr da. Dazu haben wir immer noch die Ausfälle in der O-Line teilweise, die es auch nicht einfach machen. Natürlich hat San Francisco besser ausgesehen mit den zahlreichen Verletzten, überhaupt gar keine Frage. Nur letztlich, und das ziehen wir eigentlich seit Jahren mit uns mit, unsere B-Teams können unsere A Ausfälle nicht adäquat ersetzen. Sie können es nicht.
Ja. Und
ich meine, diese Next Man und Next Man Up Philosophie funktioniert bei uns aus irgendeinem Grunde überhaupt gar nicht. Wir haben da schon vorher oft darüber diskutiert. Es kann natürlich sein, dass da einfach dieses Konkurrenzdenken nicht forciert wird. Das hängt vielleicht mit der gesamten Football-Philosophie in Atlanta zusammen, die tatsächlich eher an das gute Menschen gerichtet ist, sage ich mal vorsichtig umschrieben.
Ja, wir haben da ein bisschen auch schon drüber gesprochen. Also es erwägt manchmal so den Eindruck, also es ist natürlich klar, das sehen wir auch bei dem Draft-Prozess eigentlich bei uns, dass Blank schon eine gewisse Richtung vorgeht von den Spielen, die man haben möchte. Also ich sag mal, in Anführungsstrichen schwierige Charaktere, sei es kleine, na, Jugendsinn würde ich es auch nicht nennen, Ordnungswidrigkeiten, wie auch immer, auch bei Carter zum Beispiel, bei Jalen Carter, bei Mike Green, wo es irgendwie mal vielleicht zu Übergriffen gekommen ist oder wie auch immer, die ja, ich sag mal, durchaus, zumindest jetzt gerade bei Jalen Carter, habe ich gerne korrigieren, nichts weiter mitgekriegt in den letzten 2 Jahren, ob da irgendwas bei den Eagles vorgefallen ist, außer jetzt eine Spuckattacke auf dem Feld gegen Prescott. Aber auch fehlt halt nichts. Das heißt, theoretisch kann man sagen, okay, es ist passiert, wir kriegen das schon in den Griff, so hast du jetzt nochmal eine Chance gekriegt, so mit einem guten Team dahinter wirst du schon keine Off-Field-Issues mehr haben. Nehmen wir ja gar nicht. Also da wagen wir uns ja überhaupt gar nicht mehr, in diese Richtung mal in Anführungsstrichen so unangenehmere Spieler zu nehmen. Und diese Good-Guy-Mentality, wie gesagt, so ein bisschen auch vorgelebt von unserem Head-Coach, der natürlich auch angezählt ist, da kommen wir natürlich auch ein bisschen noch drauf zu sprechen. Und diese ganzen Ausfälle, das ist schon richtig auch was Dominik schreibt, setzt das in Relation zu Niners, da fehlt ja eben die gesamte Defense, Ayuk, Pierce, Hall, O-Liner. So, und bei uns hat ja auch richtig gesagt, Cousins gespielt.
Das ist derselbe Cousins, wenn du dich dran erinnerst, vom ersten Spiel des letzten Jahres gegen die Steelers, da hat er ganz genauso ausgesehen. Im Prinzip muss ich spontan daran denken und das war auch wieder, wie soll ich sagen, wie eine lange Preseason für ihn.
ja, aber mir ergibt sich das manchmal auch nicht, wie dieses Team agiert. Also genau bei Niners oder auch bei den Buccaneers sehr, sehr viel aus. Bei den Ravens ja auch sehr, sehr viel aus in der Defense. Ich glaube, da fehlt
bei den auch Ravens hast du es ja auch deutlich gemerkt.
Hast du es ohne Lamar Jackson gemerkt. Und jetzt am Wochenende aber ein Turnaround. Also muss man wirklich sagen, mit Snoop Huntley, jetzt kommt nicht mit Snoop Huntley, wenn man Pro Bowl, so kann man außen vor lassen. So. Aber die Ravens haben da wirklich eine 4 Siege in Folge starke Bears-Truppe einfach mal wirklich kann man sagen, nicht dominiert, aber schon souveräner geschlagen. Und das mit den Ausfällen, also dann komme ich, dann, das genau ist das Frustrierende. Man kommt dann bei uns in dieses Team, guckt auf die Dolphins und denkt, eigentlich musst du das auch mit unserem Backup schaffen. Und ich meine, bei den Dolphins war ein Darren Waller nicht dabei, der vor seiner Verletzung wirklich gut klargekommen ist. Ein Tyreek Hill ist nach wie vor zum Beispiel nicht dabei in der Offense. Und wir stellen immer noch einen J.D. Bertrand dahin, ja, der nachweislich wirklich nicht covern kann. Und dann stellt sich unser DC dahin, Entschuldigung, Chris, und sagt dann einfach Unique Skillset in der Pressekonferenz, wo ich dachte, welches Unique Skillset hat denn bitte J.D. Bertrand? Also es ist ja wirklich, das ist wirklich schlimm, das dann zu sehen, dass dann immer gesagt wird, man kompensiert das dann irgendwie über die Männer an sich oder verteilt das auf viele Köpfe, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es ist ohne Konsequenz.
Das ist eigentlich genau der Spieler, der mir jetzt auch vorschwebt, den ich als Beispiel nennen würde. Was ist genau der Unterschied zwischen den Startern und unseren Ersatzspielern? Er hat das perfekt symbolisiert am Sonntag und da bin ich schon mal früher drauf, habe ich schon mal früher drauf hingewiesen. Es ist tatsächlich einfach ein Qualitätsunterschied. Bei uns krasser als bei fast jedem anderen NFL-Team.
Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass wir die meisten Preseason-Games ja auch relativ schlecht abschneiden und auch ja. Da ja selten irgendwie Land sehen. Und das ist natürlich fatal. Das fängt natürlich, und man kann natürlich, können wir stundenlang eigentlich drüber sprechen, fängt auch mit der ganzen Kaderpaarung an. Das geht dann über Spieler, die mittelmäßige Spiele, die teuer verlängert werden. Dann hast du Top-Heavy-Contracts und dir fehlt unten einfach die Kadertiefe, um die irgendwie mal aufzufüllen, wie auch immer. Ja, jetzt stehen wir da, wo wir da stehen. Wir haben gegen die Dolphins ja wirklich gar nichts hingekriegt. Das kann man so sehen. Ich meine, die Stats so von Cousins, die lesen sich ja noch relativ okay, ja. Ne, so. Aber nicht. Also das ist 21 von 31, 173 Yards, wenn man dafür weiß. Ich glaube, da waren 4 oder 5 Pässe, die über die Line of Scrimmage rübergingen.
Teilweise deutlich, ja.
Ja, also über 5 Yards nach der Line of Scrimmage, Entschuldigung, so rum. Wir haben jetzt keine PFF-Stats oder so dabei, weil wir dann doch gemerkt haben, dass PFF dieses Jahr irgendwas im Rating-System anders gemacht hat, wo er auch schon vorher das Gefühl hat, mittlerweile, ich habe gesehen, dass 11 und 90er Grade gekriegt hat, seitdem mache ich PFF garantiert nicht mehr auf.
Aber tatsächlich ist es eigentlich eine ordentliche Statistik, ja, wenn dann das Laufspiel funktioniert hätte. Und das hat es erkennbar nicht getan.
Ja,
natürlich hatten auch die Dolphins im Vorfeld ihre Hausaufgaben gemacht und wussten, anhand der Ausfälle wird halt viel über Laufspiel gehen und sie haben ihr Team eben darauf eingestellt. Und da vermisse ich dann manchmal so ein bisschen die Schlitzohrigkeit. Man sagt ja immer, man gibt die ersten 15 Plays vor und wir fangen halt erstmal an, zweimal zu laufen mit Bijan Robinson. Und der Gegner sieht, oh, das funktioniert ja gut mit unserer Verteidigung. Bleiben wir doch dabei.
Und zumal man auch, ja,
erzähl. Und dann gerätst du automatisch unter Druck halt.
Das, zumal man ja auch gesehen hat bei den ersten Laufspielzügen, sei es, dass Werner den Linebacker einfach nicht richtig pickt, sodass Bijan eine freie Route hat quasi zum Laufen. Mhm. Unsere O-Line wirkt chaotisch oder chaotisch Shades, wo Kirk drin war. Ich weiß nicht, es wirkte, Alice hat ja nach dem Spiel gesagt, es war ja ein Spiel, was man gewinnen müsste oder sollte. Wenn du mit der Einstellung mal rangehst, so, ja, das gewinnen wir schon oder sollten wir schon gewinnen, kannst du nicht bringen. Also kannst du im Profisport einfach nicht machen. Und es ist teilweise auch bezeichnend gewesen bei dem Touchdown von Waddle, dass der auch von einem Jesse Bates einfach, da wird er hergetrabt. Also ich meine, klar, Waddle ist super schnell. Und ich glaube auch nicht, dass Bates diese Pace hat, um da hinterher zu laufen. Aber dass man zumindest sieht, er will zumindest irgendwie versuchen, wie auch immer. Aber ich sag mal, nach 10 Jahren anzuhalten oder sich da austraben zu lassen. Und das ist ja auch gegen die Panthers so bezeichnend gewesen. Ne? Wir liegen hinten, sei es 2 Scores. Und das Team sagt dann wirklich, ja, ist nicht mehr drin. Oder ja, hast du es anders wahrgenommen?
Ja. Nein, es fehlt so ein bisschen der Fighting Spirit. Na klar, die Spieler feiern sich nach gelungenen Aktionen. Du siehst dann halt verschiedene Gestiken oder was auch immer. Das ist ja Teil des Spiels. aber dass du wirklich, dass ein Ruck durch das Team geht, siehst du gar nicht.
Ja. Und ja, letztendlich muss man, was heißt, muss man, ich wollte sagen, müsste man natürlich auch Zach Robinson mittlerweile wirklich hart in die Schusslinie nehmen. Also das, was er für ein Konzept da Woche für Woche wirklich hinschmeißt, ist einfach echt schwer mit anzugucken. Man hat ja, obwohl wir live gegen die Bills dabei waren, haben uns ja gefreut. Das war ja auch ein bisschen überraschend mit dabei. Du hast einmal Felipe Franks da reingeschickt in die Offense. So, ey, finde ich cool. Ein bisschen innovative gezeigt. Und jetzt hast du ja 2 Wochen in Folge, wo denkst du, dass wir 3 Schritte nach hinten gegangen, ne?
Ja, ich liebe diese Geschichte, wo jedes Mal ein Runplay ist, wenn der Tight End in Motion geht und jedes Mal ein Passplay, wenn der Wide Receiver in Motion geht. Das ist so überhaupt gar nicht vorhersehbar für den Gegner. Das ist schmerzt.
Ja, also das ist wirklich schlimm mit anzugucken, ne? Also man kann natürlich diese Plays, ich sag mal, in Anführungsstrichen vorgeben, wenn man sie dann auch entsprechend dominant ausführt. Also Exempel ja jedes Mal wieder unter Arthur Smith gegen die Browns, wo wir gesagt haben, ey, so wir können laufen, die Browns können es nicht verteidigen, also laufen wir. Fair, vollkommen fair. Ja, wenn du siehst, dass es aber nicht klappt, dann musst du irgendwie Plan B haben. Und ich habe das Gefühl bei Zach Robinson, der hat aber keinen Plan B. Und dazu natürlich auch eine Auerfrage. Zum Beispiel tauschen wir Zach Robinson. Ja, da wurde schon von Morris direkt gesagt, nein, er glaubt an Zach, er weiß, dass Zach sehr viel drauf hat und das auf jeden Fall wieder hochziehen wird. Aber
das ist immer die Frage. Ich denke mal, wenn du mit Zach Robinson im Gespräch bist, wird er dir vieles erzählen, was du noch gar nicht wusstest oder die Hintergründe und du staunst. Aber tatsächlich ist es das in den Situationen, in denen es gebraucht wird, auf dem Spielfeld, das umzusetzen, wirklich den Weg aus dem Loch zu finden, das ist halt die Kunst. Und das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
Ja, definitiv auch eine. Immer, ich werfe immer zwischendurch mal so ein paar Hours auch mit rein, wo es passt. Unser Angriffs-Play-Calling war wieder nicht gut. Wir müssen uns langsam mal was anderes überlegen. Dazu Dominik's Kommentar. Pit-Screen funktioniert doch gut. Genau das, was ich auch schon angesprochen habe mit San Francisco. Du setzt da ja einen Tight End ein, der über eine, ich sag mal, gute Endgeschwindigkeit verfügt, aber es ist ja kein wendiger, agiler Spielertyp, den du in den Screen einsetzen kannst. Warum? Das macht einen wirklich, wirklich wütend innerlich, dass man da so resistent ist und das einfach immer wieder einbaut. Ne?
Du hast das tatsächlich auch, ich glaube, in der ersten Halbzeit einmal gesehen, wo er einen Pass an die Seitenlinie gekriegt hat, also Pitts, Screenpass, und er braucht halt elend lange, um seinen Körperapparat erstmal in Bewegung zu bringen. Bis dahin ist der Defender dann halt da.
Ja, eben. Also wie gesagt, Pitts, wenn du den wirklich mal tiefer schicken willst, das kann er ja auch. Also wissen wir auch, ne? Dass er eben die ein bisschen Endgeschwindigkeit hat und auch die Körperlänge, um sich da durchzusetzen. Aber diese kurzen Routen auf ihn, das tut wirklich weh. Auch eine Aua noch dazu. Wir können ja auch erstmal quasi mehr noch bei der Offense halt auch dazu bleiben und gleich auf die Defense rüberspringen. Wer hat versagt? Coaches oder der zweite Anzug?
Eine Mischung aus beiden. Die Coaches benennen immer richtig das Problem. Leider erst nach den Spielen. Auf den Pressekonferenzen. Und das ist bedenklich.
Aber glaubst du denn, dass die Coaches wirklich die Probleme benennen? Oder sind das Phrasen, die sie sich einfach jede Woche wieder zurechtlegen?
Es sind die offensichtlichen Dinge, die die Leute natürlich in den Kommentarspalten auf Facebook oder sonst wo auf Instagram posten. Es sieht dann halt jeder und man muss dann darauf eingehen. Das ist so ein bisschen Coach-Politik und gibt dann halt ein paar allgemeine luftleere Blasen von sich.
Mhm. Ja, stimmt. Also die Pressekonferenzen von Morris, die sind ja auch, die haben überhaupt gar keine Aussagekraft. Das haben wir auch schon letzte Saison gesagt, gerade das mit diesem Vorenthalten von den Verletzungsberichten, sag ich mal.
Ja.
weiß ich auch nicht. Ich habe das bei keinem anderen Team so extrem wie bei uns, dass er gesagt wird, ja, sagen wir, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, sagen wir in 2-3 Tagen irgendwie was damit ist, keine Ahnung, sage ich jetzt nicht zu, könnte spielen, weiß ich nicht. Es ist alles sehr wischiwaschi, finde ich, formuliert in den Pressekonferenzen. Ne? Warum auch immer, warum auch immer. Eine Auerfrage kann ich jetzt schon mal wieder wegnehmen. Sind wir in der Offense zu berechenbar? Passt ja ganz gut, was du gesagt hast.
Ja, natürlich.
Tight End Motion Run, Wide Receiver Motion Pass. Und
wir spielen teilweise Plays, die wir in San Francisco noch gespielt haben. Und man könnte fast meinen, den Dolphins war Mitte der Woche schon langweilig, weil sie schon alles im Vorhinein wussten, was passieren wird.
Und ich sag mal, auch eben da wieder dieses Festhalten an der Pistol und an der Shotgun-Formation. Ich weiß nicht, warum. Also, wenn es innovativer wäre, wenn du aus der Shotgun-Play-Action spielen würdest, dann, ja, okay, dann ist ja okay, weil dann weißt du wieder nicht, ob doch Pass, kommt ein Lauf, kommt ein Fake. Ja. Fair. Aber, ja, wenn 80% aus der Pistol Lauf ist und 80% aus der Shotgun Pass,
Das macht schwierig, das macht dem eigenen Team schwierig, noch überraschen zu können.
Und auch hier, wir hatten ja so ein bisschen auch im Discord geschrieben, liegt es vielleicht an Penix, dass wir weniger Play-Action spielen? Ich meine, bei Kirk, der hatte einen Play-Action-Fake mit, glaube ich, mit 2 tiefen Versuchen zumindest. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es dann wirklich ein Penix-Problem ist. Das ist, glaube ich, eher ein Problem von Zach Robinson und seiner ganzen Philosophie in der Offense, die ich dann aber auch nicht nachvollziehen kann, weil warum holst du dir denn einen Quarterback wie Penix, der im Deep Passing Game besticht und da seine Stärken hat und lässt ihn kurz werfen? Das ergibt sich mir nicht.
Weil du vielleicht deiner O-Line nicht vertraust?
Ich würde sagen, je mehr Play-Action du einbaust, desto mehr Zeit gewinnt die O-Line ja auch tendenziell. Du hast, ja. Ich meine, du hast ja ein Running Back Tandem da
stehen. Eigentlich ja.
Ne? So, du hast da 2 Running Backs, die ja wirklich sehr gut sind, die eigentlich auch, ich sag mal, -2 Yards noch mal +3 rausholen. Da kannst du so gut die Play-Action drauf aufbauen. Du kannst so schöne Fakes und Rollouts oder so machen. Wir sehen ja nicht mal Rollouts von Penix. Der ist ja auch, selbst wenn Play-Action kommt, manchmal dreht er sich noch um die eigene Achse, weil der irgendwie den Fake-Handoff an die falsche Seite gibt. Also es sieht katastrophal aus. Wir sind jetzt 1,5 Jahre bei Zach Robinson in der Offense. Das ist hier kein First-Time-Play-Caller mehr, wo man sagen könnte, das wäre jetzt noch irgendwie eine Ausrede oder da könnte man noch mal ein Auge zudrücken, sondern mittlerweile geht nicht. Es muss konstant sein und es ist einfach inkonstant die ganze Zeit.
Manchmal träume ich von Option Plays wie im College Football, wo du wirklich ein ganzes Spiel auf diese Weise führst.
Sei es auch RPOs, was Penix auch kann, wir spielen ja gar nichts davon. Also es ist ja wirklich ein sehr, sehr langweiliges, eintöniges Zitat Kurt Warner auf X, boring. Also, ja. Und ich meine, wenn das ein elitärer Hall of Fame Quarterback sagt, dann, ey, Entschuldigung, Leute, das will schon was heißen. Es ist ja nicht nur so, dass das nur Warner ist, oder das ist jetzt bei uns in der deutschen Fanbubble, sondern wir haben ja auch drüben genug mit den Amerikanern aus dem Nest und etc. gesprochen. Selbst nach und auch vor dem Bills-Game. Die Stimmung dort ist nicht so, dass man sagt, ey, Morris ist das oder das Team kann was, sondern es ist dieser Tenor, da trauen wir nicht manchmal, richtig, ne?
Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, uns fehlt eigentlich dieser Hang zur Schlitzohrigkeit, dass man sagt, wir wollen dem Gegner jetzt wehtun, wir wollen aktiv dem Gegner wehtun, wir machen was, womit der Gegner überhaupt gar nicht rechnet. Das ist bei uns überhaupt gar nicht Teil der Philosophie.
Das ist ein richtig guter Punkt jetzt nochmal, damit man in der Offense irgendwie auch mal abschließen kann, weil man kann wirklich halt nicht viel aus diesem Spiel rausnehmen und wirklich sagen, so, das lief jetzt gut, aber wo sind zum Beispiel Flea-Flickers, wo sind eine Art Philly-Special oder sowas, gerne auch irgendwie ein paar Ende-Routes, ein paar mehr Fakes einbauen, irgendwie, wo man wirklich so diesen Oh-Wow-Effekt hat und denkst so, da ist Innovatives drin oder auch die Route-Konzepte von uns sind ja auch teilweise so katastrophal, das kann man im Stadion immer sehr, sehr gut live dann miterleben, gerade auch gegen die Niners gesehen, dass da Wide Receiver die gleichen Routen quasi oder ineinander reinlaufen. Die Routen sind innerhalb von 5 Yards aufeinander gestackt. Mhm. So, Das ist viel zu einfach.
Trickspielzüge sind immer so ein zwiespältiges Ding. Also ich sag mal, wenn sie funktionieren, bist du der Größte. Gehen sie schief, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Und du kannst sowas immer nur begrenzt ausführen.
Klar.
Aber trotzdem wünscht man sich zumindest mal wirklich eine Auflockerung des ganzen Playbooks. Und das findet bei uns einfach nicht statt.
Ja, also gebe ich dir recht, klar, du kannst es jetzt nicht irgendwie einmal pro Spiel machen, aber
Ja.
einmal in 5 Spielen einen Flierflicker einbauen oder zumindest machen einen direkten Snap zum Running Back oder wie auch immer, irgendwas Außergewöhnliches. Wir hatten Bijan mal implementiert quasi beim Direct Snap, was mal nach hinten losgegangen ist, aber dass zumindest mal das Gefühl hast, irgendwas wird hier mal probiert. So, es wird nachgedacht, es wird auf die Defense reagiert und ja, letztendlich lassen wir die Defense einfach nur reagieren, was auch schon schlimm genug ist. Ich sag mal so, außer du hast jetzt noch was für die Offense, worüber du
Ja,
unbedingt.
ich denke, es ist zwar nicht alles gesagt, aber ich denke mal, das Wesentliche, da stimmen wir alle drüber ein.
Ja, wollen jetzt die ganze Zeit jetzt nicht drauf rumreiten, weil wir haben ja schon ein sehr, sehr schweres Spiel jetzt vor der Brust am Sonntag. Oh, wir nachher noch mal kurz ein bisschen drauf anreißen, aber gleich schon mal eine Aua für dich, Chris, wo wir jetzt in die Defense rübergehen. Wie können wir endlich den Lauf stoppen?
Welchen Lauf?
Wie können wir den stoppen von den Gegnern? Sag's mir.
Den Lauf stoppen.
Wie können wir
Ja,
den
wir
Lauf
könnten uns
stoppen?
noch ein bisschen Masse anfordern. Das ist ja, wir haben ja doch oft darauf hingewiesen, dass uns Masse fehlt, schon während der Vorbereitung. Aber natürlich auch da gibt es Ausfälle. Ja, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Ich verstehe das. Aber ich sag mal, so ein Diablo, der fehlt wirklich an allen Ecken und Enden.
Ja.
Der war der absolut herausragende Spieler im ersten Teil der Saison und in der Defensive. Ja. Ich sehe einfach dahinter zu wenig Qualität, um zu sagen, jetzt machen wir das.
Wenn Diablo so ein wichtiger Spieler ist, wie wir das darstellen, wie um alles in der Welt schaffen das denn andere, auch wieder, es tut mir leid, dass wir immer so drauf rumreiten, wie schaffen das zum Beispiel die Niners einen Pass-Rush hinzustellen, wenn Nick Bosa ausfällt? Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Divine Diablo ist in der elitären Kategorie oder Klasse
Nee.
wie Nick Bosa. So, wie schaffen das die Buccaneers mit 5 neuen Startern in der O-Line eine solide Performance hinzulegen, ja, wo teilweise der Center auf Left Tackle gespielt hat in der Woche 1? Es ist ja ganz legitim, dass gute Spieler ausfallen. Passiert jedem Team, so muss man nicht drüber nachdenken und nicht drüber weiter reden, aber es kann nicht sein, dass ein Spieler ausfällt in der Mitte des Feldes und die Dolphins wussten das. Die haben auch nur quasi so oft die Mitte angeworfen, ganz gezielt auf JD Bertrand. Wie kann es sein, dass JD Bertrand nur einen Snap in der ganzen Defense verpasst hat im gesamten Spiel, Chris? Wie kann das sein?
Wenn ich da jetzt eine Antwort drauf hätte. Also ich muss, weil du gerade das Beispiel Tampa Bay genannt hast, das hängt und das steht und fällt alles mit Baker Mayfield, bin ich der festen Überzeugung. Das ist der
Fair.
Typ Quarterback, der wirklich die ganze Mannschaft im Griff hat. Und das hast du, ich erinnere mich, ich habe während des vorletzten Spiels der Buccaneers, glaube ich, noch die Unterhaltung an der Sideline gesehen, wo er gesagt hat, dass sein Rookie Wide Receiver Disrespect zeigt, weil er nicht so funktioniert hat, wie er wollte. Das ist typenabhängig tatsächlich. Und da fehlt es uns offensichtlich auch.
Also uns fehlt quasi ein charakterstarker Typ, sei es Offense oder Defense, also einfach im Team selber, der das Team an sich
Einer, der
weiß und sagt,
mitreißt. Einer, der mitreißt.
okay.
Da sind viele gute Jungs, ob das jetzt Dorless, Harrison oder sonst wer ist, die alle, sag ich mal, teilweise sogar überraschend gut Anfang der Saison gespielt haben. Aber es fehlt so der natürliche Leader, finde ich, in dieser Gruppe. Also Defense Line, Linebacker, da hätte ich gerne jemanden, der wirklich der unwidersprochene Anführer ist. Und den sehe ich zurzeit nicht. Alice macht zwar viele gute Sachen, unter anderem auch, so, hat am Sonntag ja auch ein, zwei Dinge gut hingekriegt, aber ich glaube, wenn wir einmal untergehen, ist da keiner, der uns wieder ranführt.
Aber ist das nicht auch eine Aufgabe des Head Coaches?
Ja, wenn du selber so einer wärst, wäre das eine Aufgabe des Head Coaches. Also so ein Campbell oder so, der würde sich die
Ja.
Jungs zur Brust nehmen und sagen, Jungs, jetzt macht mal hin. Sehe ich natürlich bei Morris nicht. Morris ist ein guter Kumpel, aber ich kann mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass er beim Training, im Camp, bei den Spielen wirklich diese Art von natürlicher Autorität vorgibt, wegen dessen Spieler ihm folgen. Er ist deren Coach, ja, aber ich glaube, die Spieler folgen ihm nicht durch dick und dünn und durch, weiß ich nicht, Feuer und Eis, um es mal prosaisch zu machen.
Aber es ist doch der Job des Head Coaches, auch die Spieler aus einer Krise rauszuziehen und sie zu motivieren. Notfalls einmal Pep Talk in der Halbzeit geben oder wie auch immer. Und Emotionen zeigen. Und fehlt mir auch komplett. Fehlt mir komplett. Also sei es der Leader im Team selber, es ist schon richtig, was du sagst. Also es gibt, ich glaube, wir haben kein Charakter irgendwie drin. Ich sag jetzt mal rundballbezogen, bisschen offgehen hier. So Lukas Podolski. Ist eine Type. Ist eine Type.
Ja.
So, kann man ja von halten, was man will, aber. Auch Mayfield ist ein Typ. Ist einfach ein Typ. Ich habe ja, wie gesagt, gucke mit Pascal auch die Giants dann nebenbei im Multiview an. Ein Dart ist ein Typ.
Ja.
Ein Scadabo ist ein Typ. Und dann gucke ich mir bei uns die Spiele an. Und es ist schon richtig, was du sagst, wenn man drüber nachdenkt. Alle, also ich glaube auch talentiert und haben was auf dem Kasten so oder so, aber keiner, der aus sich rauskommt. So ein extrovertierter, der so mal ein bisschen auch mal gegen angeht, ein bisschen stänkert und wie auch immer, sowas. Ich sehe auch gar nicht, dass unsere Spieler groß Trash-talken oder so. Also, dass man so ein bisschen aus sich rauskommt, ein bisschen Feuer drin hat, das stimmt schon. Ein bisschen leidenschaftslos ist das Ganze, ne?
Tja, ich sag mal, unser Coach ist mehr damit beschäftigt, jetzt noch über die Challenge nachzudenken.
Ja, hör mir auf. Also, wer dieses First Down der Dolphins war wirklich ein eindeutiges First Down. Also
Ja,
spätestens oben
natürlich.
auf dem Jumbotron hätte er es ja sehen müssen. Und dann sagt, nee, er war sich nicht sicher. Puh, Bruder.
Da frage ich mich, haben die keine Assistenzcoaches, die sowas wirklich
Ja.
nur sowas verfolgen? Du kriegst für jeden Pups in der NFL einen Job.
Ja, ist richtig.
Und dann haben die bei sowas Wichtigen niemand, der dem über Headphone sagt, hör mal, Junge, das war ein First Down. Schwierig.
Und das kommt ja auch dazu. Ich meine, war überhaupt nicht spielentscheidend, wenn Sie drüber
Nein.
reden, so. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo man hofft, also immer wieder hofft, dass es besser wird, aber pff, weiß ich nicht. Es ist schwer, wenn du auf die Stats guckst, von den rein, was die Dolphins abgeliefert haben, ja. Tua, 20 von 26 für 205 Yards, 4 Touchdowns. Ein A-Chain, 18 Carries für 67 Yards. Waddle 5 Receptions, 99 Yards, Touchdown. Also diese ganze Defense hat ja auch wieder Tour aussehen lassen, als wenn er ein MVP gewesen wäre, ne?
Und das nach der Woche, wo es für die Dolphins richtig einen auf die Hörner gegeben hat, umgangssprachlich
Ja.
gesehen, gegen Las Vegas. Sich so aufspielen zu können, hat natürlich auch unmittelbar mit dem Gegner zu tun.
Du, da,
Pressure
ja.
ist besser. Sagen wir, die ersten 2 Minuten haben mir noch ganz gut gefallen. Als wir den Sack hatten, 4. und 17, habe ich gedacht,
Fair,
okay, die
ja.
Welt ist in Ordnung, wir können das auch. Nur danach wurde es dann halt schlecht, sukzessive immer schlechter geworden.
Mein dazu passt ja auch wieder eine Auerfrage. Sind wir Aufbaugegner für schlechte Mannschaften?
Man könnte fast auf den Gedanken kommen, wenn ich so an das Panthers-Spiel gedacht habe. Und die Panthers haben, weiß Gott, selten gut ausgesehen in dieser Saison. Außer gegen uns jetzt. Und Insofern könnten wir uns das Wochenende eigentlich schon freudig die Hände reiben. Ein Aufbaugegner erwartet uns wahrlich nicht.
Es ist ja oft so, und ich glaube, das hat eben was mit dieser Einstellung im Team zu tun. Also ich glaube, man nimmt das wirklich auf die leichte Schulter. Man denkt, man kriegt ein Team hin, was vielleicht einen Sieg hat oder zwei, wie auch immer, und kann das relativ leicht wegspielen. Und auch da, wo kommt diese Einstellung her? Eigentlich muss es ja vom Headcoach vorgelebt werden oder von den Coordinatoren, dass man da sehr, sehr lasch rangeht, dass die Vorbereitung auf das Spiel unterdurchschnittlich ist. Und auch da bin ich dann immer wieder, leider, weil ich echt sehr, sehr oft drauf rumreite, das weiß ich. Warum ist Morris Head Coach, wenn er augenscheinlich solche Einstellungen auf unsere Spieler gibt? Also, keine Ahnung, wo kommt diese Selbstgefälligkeit her? Wenn du, ich sag mal, ganz übertrieben gesagt, ne, wenn du jetzt so ein Chiefs-Team bist, ein Eagles-Team, ja, die haben auch Ausrutscher drin, gar keine Frage. Ja, aber die erholen sich danach halt wieder und gewinnen erstmal 3-4 am Stück und zeigen erstmal, okay, war ein Ausrutscher, war echt ein bisschen überheblich. Ich meine, Buffalo Bills bestes Beispiel, auch gegen uns sahen die echt nicht gut aus. Also anders gesehen, wir haben die wirklich gut weggespielt zu Hause.
Ja.
Auch da Lob an unser Team. Aber Buffalo zeigt dann halt Reaktion und dominieren ein Panthers-Team weg. Auch da, ja, gut, Bryce Young hat nicht gespielt, fair. Ist okay. Du musst aber so ein Team erstmal so dominieren, dass die wirklich gar keine Chance haben gegen dich. Sag ich immer wieder. Wenn du ein gutes Team bist, musst du sie dominieren.
Das hat sich tatsächlich dann auch am Montag im Sinn, wo ich mir das Spiel dann nochmal angeguckt habe. Wir verlieren 10-34, was eine deutliche Niederlage ist. Wir haben deutlich gegen die Panthers verloren, aber alle Siege, die wir gehabt haben, sind 7-10 Punkte in etwa gewesen. Wir können nach wie vor keine Spiele deutlich gewinnen. Wir können unser Potenzial nicht bis zum Ende ausspielen.
Ja, bin ich bei dir. Und ich meine, die Siege, die wir geholt haben, jetzt könnte man sagen, Bills fair. Bills musst du nicht mit. Ja. Weißt, so
nein,
fair.
Verlangt keiner.
Vikings, wenn ich mir die Vikings angucke, wie die spielen, und ja, tut mir leid, also das ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss. Die Vikings werden jetzt auch regelmäßig wirklich mal 2-3 Scoren nach Haus geschickt.
Die Vikings werden übrigens dieses Wochenende, glaube ich, in Detroit spielen und
ja,
das wird dann
mit McCarthy
deutlich zu sehen sein. Was
ja, definitiv. Und auch das Commanders-Team. Ey, tut mir leid, wir haben auch gegen Mariota gespielt. Wir haben auch, die hatten nicht mal McLaurin. Ey, auch da war das, wir haben zwar gewonnen, aber es war kein dominanter Sieg. Und das ist ja immer vielleicht auch, man hieft sich dann an diesen Ergebnissen hoch und sagt, wir haben gewonnen, ja, aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie man das von einem Playoff-Team, was ja viele irgendwie vielleicht doch nochmal von uns irgendwie gedacht haben oder denken. Und das ist ja auch, finde ich, so problematisch bei uns. Was sind wir?
Das hat eine gute psychologische Komponente, finde ich. Schön, dass du das so in diese Richtung lenkst, weil ich denke, tief im Innern als Spieler bist du, glaube ich, nicht hundertprozentig mit breiter Brust dann auf dem Feld bei solchen Spielen. Wenn du weißt, du hast schon Teams dominiert, und ich rede wirklich von dominiert, das heißt von A bis Z, wirklich eine gute Leistung geboten. Wir haben immer teilweise gute Leistung geboten. Ja, wir haben auch Spiele gewonnen, aber wir haben noch kein Team richtig dominiert. Schon seit, weiß ich nicht, Jahren mittlerweile.
Ich weiß nicht, wann wir so richtig dominiert.
Ich glaube, gegen die Giants haben wir zuletzt mal einen hohen Sieg gehabt.
Ne? Gegen die Giants war es dominant. Ja, da sind wir nicht gut gestartet, glaube ich, das erste Quarter, aber da haben wir es sehr, sehr souverän dann gespielt.
Das war das letzte Mal.
Ja. Wie gesagt, um noch den Schlenker wieder zurückzugehen auf die Defense, es ist ja auch bezeichnend, dass, ich sag mal, wirklich ein Diablo fehlt und du dann das ganze Passing-Game des Gegners so auföffnest. Das darf halt nie passieren. Run-Game verteidigen, hast du ja genau am Anfang auch schon gesagt, wo wir jetzt wieder ein bisschen die Spur in die Spur finden zum Ablauf, sage ich mal. Es fehlt halt einfach Masse, und es ist ja auch vorgegeben von Ulbrich, der hat am Anfang gesagt, er möchte den Pass zuerst verteidigen, was er auch statistisch gesehen ja gut macht. Ausgenommen jetzt das Spiel gegen die Dolphins, fair. Aber sonst haben wir immer den Pass sehr gut verteidigt. So, er, seine Blitze, seine Stunts, wirken kreativ, kommen auch relativ gut an, gehen den Lauf. Ja, wie gesagt, wenn du da mit 300 Pfund D-Linern oder drunter meistens noch in die Zweikämpfe gehst und die O-Line wiegt, ich sag mal, 315 bis 350, ist einfach zermürbend für die Physis. Von daher,
ja.
Wir werden sehen, wie die Defense jetzt irgendwie eine Reaktion zeigt. Das wird brutal schwer gegen die Patriots. Man hat ja vor der Saison noch gedacht, das sind nur die Patriots, so wie die jetzt draußen in dem Lauf. Puh. Und dann auswärts, ich habe ja oft mal so geguckt, weil mich das auch selber interessiert hat. Weil wir das letzte Mal, bevor wir jetzt gleich nochmal auf das Super-Special-Team mal ganz kurz zu sprechen kommen bei uns. Wir haben das letzte Mal, nur damit ihr es mal wisst, 1998 gegen die Patriots gewonnen. Wir haben in der Zwischenzeit...
Bei den Patriots,
genau, an 41-10 war es. Wir haben in der Zwischenzeit sage und schreibe 7 Mal gegen sie gespielt und allesamt verloren. Und wenn man denkt, warum ist das so lange her? Die Patriots waren, ich sag mal, bis Tom Brady angefangen hat, noch eine, Chris hat das gut gesagt, eine graue Maus.
Genau.
Das, was die Jets quasi seit den 2014er Jahren, ja, ungefähr so jetzt mittlerweile in der NFL sind, glaube ich, sind auch 11 Jahre ohne Playoff-Appearance. Das waren die Patriots ja vor Tom Brady. Seitdem die Patriots Tom Brady hatten, nichts mehr. Keinen einzigen Sieg. Ja. Und in Foxborough zu spielen, ist unangenehm. Es ist kalt, wird, glaube ich, sehr kalt werden. Und offenes Stadion, unangenehm für den Kicker, der jetzt mal getroffen hat, okay. Aber gegen diese Defense der Patriots, ja, weiß ich nicht. Das könnte sehr, sehr unangenehm werden.
Wir wissen ja auch noch nicht, wie es jetzt weitergeht mit den Verletzten, was Penix macht mit seinen Bone Bruise. Kann, habe ich mir sagen lassen, auch lange dauern. Es kann auch sehr kurz werden.
Ja.
Und wenn der Spieler schon Mitte der Woche sagt, der Plan ist zu spielen, dann weißt du, oh, das sieht nicht gut aus.
Ja, ist richtig. Das stimmt. Ganz kurz nur Abriss nochmal, Special Team. Wie hast du es erlebt?
Ja, es ist für mich eigentlich fast noch stärker frustrierend als der ganze Rest, weil du wirklich so viel Augenmerk darauf legst und es passiert eigentlich eher Gegenteiliges. Auch mittlerweile seit Cordarrelle Patterson haben wir eigentlich
nicht einen
guten Returner mehr.
Ja, ja.
Wirklich nicht einen. Wir hatten ja doch zwischenzeitlich mal Hoffnung gehabt mit, sag's schon, mit meinem Boise State
Returner. Oh, ja, ich weiß, wenn du meinst, den Cornerback, der nachher Running Back gespielt hat.
Ja, genau.
Das der sich so schwer verletzt hat.
Traurig, dass man das schon wieder vergessen hatte.
Sei es drum, jeder weiß, wer es ist.
Aber tatsächlich hat er ja nach seinem Kreuzbandriss auch nicht mehr Anschluss gefunden. Jetzt mit Agnew wieder ein Returner, der eigentlich schon sein Gnadenbrot verdient hat. Und die anderen Dinge funktionieren eigentlich auch nicht bei den Special Teams, ob es Blocking ist oder ähnliches. Punting funktioniert auch eigentlich immer nur die Hälfte des Spiels, wenn überhaupt.
Ja.
Pinion ist wirklich nicht die Lösung, muss man ja so sagen. Und Romo hat jetzt den einen okayen Kick, da kann man jetzt nichts Negatives sagen und da will ich auch nichts Negatives sagen, aber alles andere ist für den Aufwand, den wir vorher beschrieben und getrieben haben, einfach desaströs.
Und ganz kurz noch zum Hinzufügen, viele Penalties im Special Team.
Ja, 8 für irgendwie
76 Yards. Also da uns selber ins Bein geschossen noch zusätzlich, also zu der miserablen Leistung auf dem Feld.
Na, da sind wir dieses Jahr etwas überdurchschnittlich unterwegs. Wir hatten jetzt 2, 3 Spiele mal Ruhe, aber
dieses Spiel...
Eigentlich gerade zu Hause darf dir das nicht passieren. Wenn ich sage, irgendwo auswärts, okay... Kann dir passieren, wenn du, weiß ich nicht, in einem zugigen Stadion bist, draußen an der frischen Luft, der Wind weht oder welche Umwelteinflüsse auch immer gerade passieren. Aber zu Hause im Dom darf dir sowas eigentlich nicht passieren, wenn die Combo, sei es jetzt O-Line oder D-Line, aufeinander abgestimmt ist, darf es dir nicht passieren.
Bin ich bei dir. Das Special Team ja schon. Ich glaube, wir haben schon vor der Saison immer so ein bisschen gesagt, ich finde es übertrieben, wie viele Plätze extra für Special Team freigehalten werden. Und es hat sich leider wieder bewahrheitet. bringt relativ wenig Ertrag für das, was da irgendwie im Kader steht. Wir werden sehen. Also letztendlich wird erstmal nichts passieren bei uns im Team an sich. Das wurde so kommuniziert. Das ist jetzt nur eine Hoffnung eventuell von dem einen oder anderen, auch von mir natürlich. Das habe ich ja klar in Discord auch so preisgegeben, dass ich mir natürlich andere Sachen wünsche für dieses Team und auch hoffe, das wahrscheinlich erstmal nicht bekomme. Um dieses Spiel nur einmal abzuschließen, nur damit ihr das einmal gehört habt, auch zum Beispiel Time of Possession, die Dolphins knapp 38 Minuten gegen unsere 22, das ist, da kannst du gar nicht gewinnen.
Ich hatte bei den Teamstats habe ich so bei mir gedacht, ist doch schön, dass man mal in allen Kategorien schlechter sind als der Gegner, dass wir wenigstens mal wirklich verdient verloren haben.
Ja, also komplett. Also wir hatten ja wirklich keine Stats. Third Down Efficiency 2 von 11. Ja. Die Dolphins 6 von 13.
Ja, Third Down ist auch eine Katastrophe. 2 von 11 ja. Und die noch relativ spät im Spiel. Das killt dich natürlich.
Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir halt immer diese 3 und 10, 3 und 8 und wie auch immer, so klar, aber war das, also, ja, das Spiel, wie gesagt, eigentlich kannst du nur hoffen, dass die Spieler das auch wirklich abhaken und sagen, ey, hast du schon gegen die Panthers gedacht? Eigentlich war Panthers schon ein Schuss vor den Bug, wo du gedacht hast, das darf nicht mehr passieren, jetzt ist es halt nochmal passiert. Ja, wo ist die Entwicklung, die man sich gehofft hat? Das ist ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig und ich hoffe, dass irgendwo eine Reaktion kommt gegen die Patriots jetzt am Sonntag, glaube 19 Uhr ist wieder ganz normal regulär, wenn ich das
sehe. Nee, ich glaube, das ist das 10 Uhr.
Aber 10 Uhr Spiel gegen die Patriots.
Ja. Ich muss ja da immer so ein bisschen
dann nehme ich das, nehm ich das wieder zurück. Ich habe gedacht, wir haben wieder 19 Uhr. Aber. Nee.
Doch, 19 Uhr.
19 Uhr, ich wollte gerade sagen.
Okay.
Mein VPN hat mir hier ganz andere Zeiten angezeigt, deswegen wollte ich jetzt das nicht irgendwie runterrechnen von der Region, auf der ich gerade unterwegs bin. 19 Uhr, also in Foxborough bei den Patriots mit einem sehr starken Drake May aktuell, mit einer sehr, sehr guten Defense, die Mike Vrabel da hinstellt. Wird schwer. Das wird unangenehm. Und du hast es angesprochen, die Bone Bruce bei Penix. Ich weiß nicht, ob er überhaupt spielt, ob Morris sagt, wir lassen ihn nochmal lieber draußen, bevor er sich richtig schwer verletzt. Ob er überhaupt das Indianapolis-Game miterlebt, steht auch noch in den Sternen, denn ja, ich habe es auch gelesen, ja, von Santo. Das kann sich schon ziehen und klar kann man es verstehen. Mhm. Wenn du da, ich sag mal, den falschen, ich sag mal, Knöchel, Knochen erwischt oder die einfach nur, ja, nochmal einen Tritt drauf kriegst, auf einmal bricht dann doch was ab oder splittert ab oder wie auch immer. Puh, ja. London dürfte wieder zurück sein. Ich habe jetzt keinen Injury Report, kommt er wahrscheinlich erst morgen dann raus. Bates könnte ausfallen, der ist Day-to-Day aktuell, wobei man auch da sagen muss, tut jetzt wahrscheinlich nicht so weh, so wie er spielt. Das ist jetzt sehr hypothetisch gesagt, aber Bates keine Highlight-Plays aktuell diese Saison.
Ja, spielt unter den Möglichkeiten. Nach letzter Saison.
Ja. Das wird sehr, sehr straff auf jeden Fall gegen die Patriots. Also kann mir vorstellen, dass wir da deutliche Underdogs sind in dem Spiel. Was uns ja wieder zugutekommt.
Wollte ich gerade sagen.
Wenn wir im Underdog sind, performen wir ja eigentlich, aber kein gutes Gefühl von meiner Seite aus, was das Patriots-Spiel angeht. Ich glaube, sonst sind wir soweit zumindest durch mit dem Recap der Dolphins. Kleine Aussicht. Dazu will ich natürlich jedem ans Herz legen, bevor wir gleich die Hours einmal durchgehen. Dominik hat einen Artikel geschrieben. Ein sehr, sehr persönlicher Artikel, der einmal so ein bisschen die ganze Stimmung im Team wiedergeben könnte, seine persönliche Meinung dazu, wie es in Atlanta aktuell aussieht mit unserem Team, ob es Konsequenzen gibt für eventuelle Fehltritte oder eben nicht, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Auf unserer Website atlantafalconsgermany.com.de gerne abchecken, lasst mal einen Kommentar da, gerne Rückmeldung an Dominik geben, ist ein sehr cool geschriebener, sehr guter Artikel auf jeden Fall, und ich mag das sowieso sehr gerne, wenn er seine persönlichen Artikel auch zum Besten gibt. Das freut mich immer sehr. Von daher unbedingt abchecken definitiv. Auf der Seite und dann mal ein bisschen Liebe da lassen, wo wir gerade sowieso bei dem Thema sind. Ich habe es ja nicht vergessen. Ihr könnt auch hier gerade, ja, wir sind 55 Minuten drin, einmal Like, Subscribe, Glocke aktivieren. Ihr wisst auch Bescheid, wie es geht. Einmal uns auch mal ein bisschen Liebe da lassen. Hilft uns ja auch zu sehen, dass ihr Bock auf uns habt. Wir hatten ja auch einen Satz gekriegt. Ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Das geht uns, denke ich, mal auch so. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, als es dann heute wieder losging, auch wenn das Spiel natürlich dementsprechend schlecht gelaufen ist, aber nichtsdestotrotz auf den Live-Talk habe ich immer Bock. Aber Fragen, die sind natürlich entsprechend negativ, ja, aber auch die müssen wir behandeln. Ja.
Ja, genau, da haben wir keine Präferenzen. Wir nehmen alles.
Wir nehmen alles, was ihr da schreibt, wird natürlich berücksichtigt, dass jetzt noch so übrig geblieben ist, sage ich mal. Es ist natürlich auch wieder eine Auer-Frage dabei, ja, die ist missprovozierend, weil das eigene Team aus New York hat einfach so unterperformt und diese Sehnsucht nach Daniel Jones so groß ist. Ja. Man sieht ja, was er bei einem guten Team machen kann.
Ja, da würde ich eigentlich ununterbrochen als Giants-Fan drüber nachdenken, warum hat das nicht funktioniert?
So, das fragen die sich, glaube ich, relativ oft, warum manche Spieler anders gut funktionieren. Aber ja, da wird dann gefragt, jetzt tanken für einen guten Zweitrunden-Pick. Und auch da sage ich, soweit sind wir jetzt noch nicht. Ja, ich glaube, das Tanken an sich wird natürlich ein bisschen zum Einsatz kommen, wenn man einen First-Rounder hätte. Aber wie ja jeder weiß, haben wir das für unseren souveränen Ad-Rusher JPJ draufgegeben, der ja nach wie vor, und es tut mir leid, ich weiß, es ist ein Rookie, aber er bleibt unter seiner Möglichkeit, meiner Meinung nach. Also 7 Wochen in der Saison.
Ich wollte es gerade sagen, unsere Tradition der Zweitrunden-Picks ist überschaubar, sage ich mal. Ja. Wir haben da in den vergangenen Jahren nicht so wirklich bis auf eine Ausnahme, glaube ich, nicht so wirklich gut Land gesehen.
Also auch Horrorover. Ja. Also muss man gucken, entwickelt sich auf jeden Fall besser. Mhm. Bergeron fällt dieses Jahr wieder schwächer, denn der die ersten 2 Jahre so gute Leistung aufgebaut, jetzt im dritten Jahr auf einmal maximal stagniert. Von daher ein gutes Händchen bewiesen mit den Second Roundern. Vielleicht passiert ja was mal in der Offseason, denn es gibt ja auch Fragen zu unserem Head Coach. Ja, da wird natürlich auch gefragt, ob zum Beispiel die Möglichkeit besteht, dass Morris fliegt und in welcher Woche könnte er denn gefeuert werden? Chris, was denkst du denn?
Da machen wir wieder einen Riesenbogen zum Anfang unseres Gespräches. Wo es um die Kultur in Atlanta, wie es darum bestellt ist. Und diese Kultur besagt uns, vor dem Ende der Saison sehen wir da nichts. Es sei denn, wir würden jetzt jedes Spiel mit ungefähr der Differenz von Miami verlieren. Dann wäre ich geneigt, nochmal darauf nachzugucken. Tatsächlich besteht die vage Möglichkeit, da wir jetzt mit den Patriots und den Colts zwei sehr starke Gegner vor der Brust haben. Mhm. Wenn es tatsächlich desaströs ausgeht, was wir alle nicht hoffen, sollten, dann könnte das auch schon passieren.
Ich sehe das ja auch so wie du generell, dass Blank eine sehr, sehr lange Leine hat. Dass er jetzt nach dem Spiel in die Kabine gegangen ist, und da habe ich gedacht, was ist da noch einmal los? Ich glaube, der war sehr, sehr angepisst, denn dem Owner an sich, glaube ich zumindest, oder geht vielen Ownern so, die werden natürlich erstmal gucken, ob das Geld stimmt. Und wenn du dann siehst, dass das Stadion leer wird im dritten Viertel, da würde ich mir Sorgen machen auf einmal, denn er kriegt die Stimmen auch mit, auch aus der Stadt selber, dass die Dauerkartenbesitzer auch relativ nah mittlerweile daran sind, dass das fast überläuft, was den Kartenbesitz etc. angeht. Und diese allgemeine Stimmung auch in der Stadt, in der Fanbase, das kriegt er schon mit. Würde ich jetzt zumindest einfach mal tippen.
Da möchte ich doch tatsächlich, fühle ich mich versucht, eine Auerfrage an dich zu stellen.
Oh ja,
bitte. Du warst ja gegen die Buffalo Bills im Stadion.
Oh ja.
Man hat ja seitens der Kommentatoren schon auch gehört, dass sehr viele Bills da sind. Du bekommst ja nur einen begrenzten Einblick von dem Zuschauerring. Was würdest du schätzen, wie viel Prozent Bills-Fans waren im Stadion?
40.
Also von Prozent. 40%
Bills-Fans. 40% bestimmt, ja.
Da liegt natürlich auch ein Teil unseres Problems, dürfen wir nicht vergessen.
Wir absolut haben
häufig Heimspiele, die Auswärtsspiele sind.
Hat Mitunter, das habe ich jetzt auch so ein bisschen mehr erfahren, jetzt wieder durchs Reden mit den Einheimischen, also mit den Locals da, hat auch was mit Atlanta, mit der Stadt an sich zu tun. Ist ja so eine Transitstadt mit viel, viel Bewegung an sich. Es gibt halt viele, ich sag mal, auch Fans in der Stadt selber, die aber andere Teams supporten, weil sie nach Atlanta gekommen sind durch Arbeit, Familie etc. Macht das jetzt fürs Team an sich nicht besser? Die Bills Mafia an sich ist natürlich auch ein Team, was überall wohin mitreist und auch das Team hundertprozentig lebt. Also gegen die Steelers war das wohl ebenfalls so letztes Jahr. Das war auch eher ein Auswärtsspiel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, weil doch auch gegen die Saints, wo will man da waren, gegen die Bucks, das waren dann schon wirklich Heimspiele. Vielleicht ist es auch außergewöhnlich, dass es eben diese beiden Fangruppen Steelers und Bills sind, wo es natürlich echt hart wird einfach, weil diese Fans einfach super leidenschaftlich sind. Und auch da müssen wir uns nichts vormachen. Das sind beides Teams, die Gewinnen und Erfolge gewöhnt sind. Ja. Erfolge muss man meinen Bills natürlich ausleihen. Die tun einem schon sehr, sehr leid mit den viermal Super Bowl in Folge verlieren in den 90ern, aber in den letzter Zeit sind ja super erfolgreich und eigentlich so das Nonplusultra neben den Chiefs in der AFC. Von daher ist, wie gesagt, es wäre vielleicht auch bei uns was anderes, wenn unser Team einfach gewinnen würde. Also natürlich erfolgreich wäre, na klar.
Wir haben jetzt kommt eine ganz andere Stimmung eine lange Zeit der Erfolglosigkeit hinter uns und das macht es generell nicht einfacher, ein neues Publikum zu akquirieren.
Ja, definitiv. Es ist schwer, klar. Es ist auf jeden Fall schwer. Das ist auch eine ganz schöne Frage. Wenn es doch passieren sollte, wen wollen wir denn als zukünftigen Head Coach? Ich kann das schon mal vorwegnehmen, die Frage ist einfach erstmal zu früh, weil man weiß nicht, welche Kandidaten eventuell in Frage kommen würden. Ich selber habe immer gesagt, dass ich Brian Flores ganz cool finde als Persönlichkeit selber, der DC von den Vikings. Aber auch da kommen wir wieder auf unsere Führungskultur. Flores ist, glaube ich, keiner, den Blank einstellen würde freiwillig, weil der zu sehr gegen angeht. Ich glaube, der hat eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, ist ein bisschen aufbrausend. Ist ja auch gegen angegangen, gegen den Owner von Miami, als der ihn dann befohlen hatte zu tanken quasi. Und ich glaube, dass Blank sowas nicht wollen würde. Und ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen durchgeguckt, die Coordinator, die aktuell da sind, die sich abspalten zum Headcoach. Also zum Beispiel Clint Kubiak bei den Seahawks in der Offense, bei McDonald ist ein defensive-minded Headcoach. Kubiak ist aber, glaube ich, erst, Anfang, Mitte 30. Macht gute Calls da in Seattle auf jeden Fall dieses Jahr, aber ob der da jetzt wirklich Headcoach-Potential hat, weiß ich nicht. Mike McCarthy ist mal rumgegeistert. Der auch wirklich immer gute Jobs gemacht hat, das kann man auch nicht anders sehen, aber ist noch zu früh, definitiv. Also, ja, je nachdem, was so angeboten wird, hier auch von Vettel, Saleh von den Niners, wird immer wieder gehandelt. Ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz cooler Headcoach, aber da muss man auch wieder gucken, was der in der Offense für einen Plan hat, denn das, was er bei den Jets in der Offense gezaubert hat, war auch eher desaströs. Kann auch an Wilson gelegen haben, am Quarterback, aber ja. Elias mit Gruden.
Schwer. Schwer, das ist ja mittlerweile eine Person des öffentlichen Lebens geworden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass den will man auch nicht. Also,
nein, das ist ein Gaul, auf dem ich nicht mehr sitzen wollte.
Nee. Also sowohl Jay als auch John, die muss man beide sitzen.
Was ich allerdings als Brüder, wo ich immer von geträumt habe, ist einen der Harbos zu kriegen, die sind leider beide vergeben.
Auch dahingehend, ich glaube, dass wer ist bei den Chargers? Jim? John? Ja. Ich weiß auch nicht. Egal.
Aber der als letztes bei den Chargers, der zu den Chargers gegangen ist, der war ja vorher noch im College. Den hätte ich echt gerne gehabt.
Aber ist richtig, aber der kommt halt aus, ich glaube, aus der Gegend LA oder aus Kalifornien.
Ja, der war ja auch ein bisschen bei uns im Gespräch zwischendurch mal.
Der hat auch Interviews geführt, aber ich glaube, wie immer, ist relativ schnell klar, der will halt nur nach LA und ist auch vollkommen fein. Also wenn das irgendwie familiäre Hintergründe da sind, dann kann man das auch verstehen, dass er sagt, er möchte da wieder zurück.
Aber das sind so Coaches, die dir auch diese Mentalität eben vorleben können.
Ja. Definitiv.
Und das ist unglaublich wichtig, weil ich wiederhole mich immer, in dieser Gruppe, in der dynamischen Gruppe junger Männer. Du brauchst einfach jemanden, der das bewerkstelligen kann, dass die Gruppe von sich aus überall hin folgt.
Ja, definitiv. Also wenn man sich die erfolgreichen Teams anguckt, auch in Sirianni, den muss man jetzt persönlich nicht mögen, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn, dass die Spieler schon auf den eingeschossen sind und sagen, ey, komm, machen wir schon, was Sirianni sagten. Andy Reid, auch jetzt vor seinen Super Bowl-Titeln, auch da wird das Team ja gesagt, ey, ist schon gut, was er macht. So, dem folgen wir schon. Guck dir Rabel bei den Patriots an, ist eine starke Persönlichkeit. Da sagen die Spieler auch, ja, ist ja noch ein ehemaliger Spieler, kommt nochmal anders rüber. Aber der ist auch eine sehr relativ brachiale Statur, wenn er schon vor dir steht. So als ehemaliger Linebacker. Ne? Auch genau, du hast ja auch schon Campbell bei den Lions auch. Einfach eine Type. So, der. Vielleicht auch so ein bisschen das Ding bei Shanny, beim LaFleur. Geniale
Bei Shanny, glaube
Taktiker,
ich,
aber.
ist es einfach, weil alle Welt anerkennt, dass er ein Meister seines Faches ist, dass er sämtliche Spielarten beherrscht. Und das ist eine andere Form von Autorität, einfach, dass du dem kein X für ein U vormachen kannst am
Ja, ist
Spiel.
richtig. Das stimmt, aber keine Type, finde ich so. Also fehlt auch so ein
Nein,
bisschen dieses
nein,
Feuer
eben.
da irgendwie
Naja.
drin. Vielleicht auch das Problem bei Saleh, bei einem zukünftigen Head Coach, aber sind wir noch sind wir davon entfernt. Und ich, auch wenn ihr alle wisst, dass ich überhaupt gar kein Freund von Raheem bin, würde ich mir natürlich trotzdem eher wünschen, dass unser Team mal gewinnt. Aber mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft aktuell, dass sie das rüber da rumreißen können. Auch dazu noch mal eine Auerfrage. Ist die Saison jetzt schon vorbei?
Also, ich habe
Ist.
gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt. Ich musste nochmal nachgucken. Die Bucks stehen 6 zu 2. Wir
Ah,
stehen 3
ja.
zu 4. Das sind erstmal zwei Spiele plus der direkte Vergleich, der uns noch im Nacken hängt. Das ist nicht vorbei. Nein, das Fenster ist einfach kleiner geworden. Man weiß nie, was am nächsten Wochenende passiert. Hört sich an wie eine abgedroschene Phrase. Es ist aber tatsächlich so, denn. Und das habe ich auch festgestellt, als ich bei den Predictions vor der Saison dran gegangen bin, die Spiele zu tippen, habe ich bei so gut wie allen Spielen daneben gelegen, einfach weil es völlig unvorhersehbar
Absolut,
ist, was da
absolut.
passiert.
Nein, kann ich nur zustimmen. Also, es ist die ganze NFL-Saison an sich, finde ich aber auch überhaupt nicht vorhersehbar. Also, du weißt wirklich, also dieses Jahr finde ich ganz extrem. Ich sehe das auch
Ja.
immer an Fantasy Football oder auch unter anderen Wettanbietern, wenn man da mal so ein bisschen rumkursiert. Also, da haben wir
Egal,
mal
ob das
was.
die Eagles sind, die Chiefs, die lange gestolpert
Ja.
sind. Bei Baltimore hätte natürlich auch niemand mit diesem absurden Verletzungspech gerechnet. Das sind alles so Unwägbarkeiten, die du einfach nicht seriös vorher einschätzen kannst.
Definitiv, definitiv. Vorletzte Auerfrage, wenn ich das richtig sehe. Kommt es jetzt zum Zusammenbruch der Mannschaft oder gibt es noch Hoffnung?
Der Zusammenbruch wäre für mich zu hart. Also Zusammenbruch gibt es da nicht, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Natürlich kann es sein, wenn nur mal hypothetisch wir jetzt die zwei Spiele verlieren, dass die Stimmung in der Mannschaft schlechter wird. Wäre ein ganz normaler Prozess, würde ich jetzt tatsächlich auch nicht verurteilen, aber zusammenbrechen finde ich viel zu hochgegriffen. Also das müsste schon auf allen Ebenen passieren und das sehe ich nicht.
Ja, nee, bin ich bei dir. Also ein Zusammenbruch, glaube ich, wenn du jetzt, was ja, der Zusammenbruch klingt schon hart, wirklich, aber ich glaube, wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele auf ähnliche Art und Weise verlieren solltest, dann könnte es schon sein, eben weil wir eben kein Head Coach haben, der irgendwie das Team jetzt irgendwie mal vom Boden wieder auferstehen lässt. Ich glaube, dann kann das sein, dass das innerlich ist dieses so. Dann stehst du 3-6. Ist natürlich Worst-Case-Szenario hier. Also es ist Schwarzmalerei, gar keine Frage. Das ist nur, ne, die Auerfragen kommen hier rein und irgendwie überlegt man ja selber so, ob das dazu kommt,
Tatsächlich,
ne?
um Trainer zu verstehen, gucke ich mir immer gerne die Szenen in der Kabine nach den Spielen an. Wenn du jetzt gewinnst, die zeigen meistens, die Falcons machen das ja nicht, machen das genauso wie alle anderen Teams. Die Kabinen-Szenen werden gerne gezeigt, wenn du gewinnst nach
Ja,
dem
klar.
Spiel.
Ja, absolut,
Dann
absolut,
immer die
absolut.
Ansprache. Gebt euch einfach die Ansprache. fühlt euch mal in die Ansprache hinein. Da seht ihr häufig, wie es um den Trainer bestellt ist im Verhältnis zur Mannschaft. Mhm. Wie die Spieler reagieren. Ist für mich immer ein unglaublich gutes Indiz.
Ja, okay. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich gucke mir an sich nie diese Highlight-Videos danach an, weil ich möchte jetzt auch nicht mehr sehen, wie irgendjemand da so einen Spielball überreicht bekommt oder so.
Vorerst nicht. Ja,
vorerst nicht. Würde natürlich trotzdem gern mal, ich hätte gerne die Störung jetzt nach dem Spiel in der Kabine aufgenommen, ja, wenn der Owner mit dabei natürlich ist. Also, wobei, auch da ganz kurzer Abriss nur, ich finde es trotzdem noch ein Unding, dass Arthur Blank so nah an dieser Mannschaft dran ist. Denn ich stelle mir das immer nur selber als Spieler vor, auch wenn die ja alle große, große Egos haben im Schnitt, würde ich jetzt einfach mal so da in den Raum stellen und auch ein gutes Portion Selbstvertrauen haben. Wenn da ein Owner dasteht, du weißt, der ist sehr nah dran an dem Team, vielleicht fehlt dann doch irgendwie mal durch Unsicherheit, durch, was weiß ich, doch nochmal vielleicht ein paar Prozent. Also ich selber, glaube ich, ich würde es einfach gut finden, wenn Blank in seiner Loge bleibt, der beobachtet das, trifft dann seine Entscheidung von da oben und lässt das Team sein, ne, an sich. Sonst kriege ich immer so Jerry Jones-Vibes auf einmal bei uns, und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
Bei Jerry Jones wissen wir auf jeden Fall, dass Jerry Jones weiß, es ist immer alles richtig, was er sagt.
Immer. Weil man auch da kann man dann wieder überlegen, ich meine, die Cowboys, werden die so viel besser mit Parsons?
Also Ezaria Uwako macht sich sehr gut, habe ich gehört.
Siehst du?
Ich wollte es auf jeden Fall nochmal unterbringen.
Das tut gut, Chris, danke. Oh, endlich. Jetzt bin ich gut. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, PFF jetzt auch nicht aufgemacht für heute. Jetzt hätte man ein bisschen mal die Rookies nochmal angeguckt. Aber
trotzdem stehen die Cowboys auch mit 3-4-1.
Nicht besser als wir. Nee, absolut. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, gerade offensiv ist das deutlich anschaulicher als das, was wir machen. Aber ist okay. Ist ja nicht unser Team. Zum Glück nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Team möchte ich mich nicht reinversetzen. Auch nicht im Lager der Fans. Aber
ich erinnere mich daran spontan, wie ich vor ein und vor zwei Jahren immer gesagt habe, dann gewinnen wir unsere Spiele eben mit 52-34. Nur passiert ist das leider nie.
Nee, überhaupt nicht. Also was unsere Predictions angeht, bleibt die Offense ja komplett hinter dem hinterher, was wir alle getippt haben. Die Defense, was Scoring-Defense angeht, also die Efficiency gerade in der Red Zone oder auch gegen Third Down, unteres Drittel in der Liga. Da, wo es drauf ankommt, Offense und Defense im Übrigen, beides nicht gut. Wobei ich immer noch sagen muss, dass Ulbrich einfach einen besseren Job macht im Verhältnis zu dem, was er da hat als Zack. Aber genug der Wort über unser Team, zumindest erstmal, was die Position, Gruppen, wie auch immer angeht. Es gibt noch eine einzige Auer-Frage, die habe ich mit Absicht jetzt ganz zum Schluss gestellt. Oder will sie ganz zum Schluss stellen. Ja? Kommt auch von einem langjährigen, mittlerweile muss man echt schon sagen, Hörer. Wie soll man das noch ertragen? So. Die Frage habe ich mit Absicht nach hinten gestellt, denn die Spiele an sich, das ist harte Kost gewesen. Ja, das ist auch gegen die Panthers war harte Kost. Ich sage immer wieder, freut euch da drauf, wenn ihr in Berlin seid, dass ihr das ganze Event einfach miterleben könnt mit uns, mit den Falcons selber, mit dem Bird's Nest aus Amerika etc. pp. Da wird viel gemacht, auch für uns, so viel sei ja schon mal gesagt. Ich habe schon das Programm, habt ihr ja schon mal auf dem Discord-Server, an der Stelle nochmal erwähnt, gerne immer im Discord-Server reinjoinen und euch da ein bisschen austoben. Wird viel Programm geben. Wird eine schöne Fan-Rallye noch geben am Sonntag vorm Spiel. Ey, auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht das Beste sein wird, wie auch immer, hoffen natürlich da drauf, aber ey, genießt die ganze Stimmung und diese zwei Tage da einfach komplett mit den Falcons. Das ist ein Erlebnis, was wir, man weiß es halt einfach nicht, eventuell nicht mehr kriegen werden. Keine Ahnung, wie das mit den Marketingrechten aussieht. Ich weiß gar nicht, ob Deutschland spielt oder nächstes Jahr sind noch einmal German Games, wenn ich
das war zumindest irgendwie ein Gerücht, dass dann noch ein zweites irgendwie kommen sollte.
Ja, aber wie gesagt, ey, nehmt das mit. Wenn ihr Tickets für Berlin habt, es gibt immer noch welche, falls ihr unentschlossen seid. Die sind natürlich teuer. Ja, das stimmt, aber lasst euch das nicht entgehen.
Also. Wie Kevin schon sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Falcons nochmal nach Deutschland kommen, ist nicht sehr hoch. Also wenn ich überlege, von den 30 Teams sind wir quasi mit ausgewählt. Die Chance gibt es wirklich nur alle paar Jahre mal. Wer weiß, wie sich das überhaupt in Deutschland weiterentwickelt. Ja. Die Welt bleibt ja nicht stehen. Und für diese einmalige Chance kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, macht es. Vielleicht definitiv. Werden die Ticketpreise sogar am Ende, es sind ja doch noch einige Tickets da, der Markt könnte ja vielleicht noch mal ein bisschen implodieren.
Ich kann sagen, also selbst auch wenn ihr keine Tickets habt, also das Programm, was wir da haben, dann könnt ihr natürlich auch mit der ganzen Community euch austauschen, ja, ein bisschen selber eure Expertise mal reingeben. Ey, macht das einfach. Gerade, ich kann das jedem ans Herz legen, wenn ihr da irgendwie mit den Amerikanern in Kontakt kommt, redet mit denen. Also macht unheimlich viel Spaß. Es ist auch mal ein ganz anderer Blick auf die Franchise als solch, als das, was wir hier natürlich irgendwie vor Ort haben. Wie gesagt, lasst euch dann nicht die Stimmung so sehr vermiesen von dem, wie wir spielen, sondern guckt ja wirklich auf das Event, wenn ihr da seid, positiv dem entgegen und dann gehen wir schon hin, denn auch also bei Rekord, mir, ja, erzähl.
Records gibt es jedes Jahr, ob es jetzt 4-13 ist oder 12-5, aber tatsächlich diese Gelegenheit gibt es nur einmal in vielen, vielen Jahren.
Das glaube ich auch. Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal eintritt, ist erstmal relativ gering, würde ich jetzt einfach mal so tippen und von daher ganz im Ernst, wir können es eigentlich eh nicht beeinflussen, was unser Team macht, wir können immer nur unseren Senf dazugeben, unsere Emotionen mal so ein bisschen rauslassen und dann
in dem Zusammenhang, wie können wir das ertragen, war ja die Ausgangsfrage. Ich habe es schon vorhin gesagt, man könnte auch Fan der Cleveland Browns sein, einfach jedes Jahr rein und immer auf das nächste Jahr mit einem neuen Quarterback, den man in der ersten Runde gedraftet hat, hoffen, der sich dann auch wieder als Fehlgriff entpuppt. Und so geht das schon seit Jahrzehnten im Prinzip. Da haben wir noch eine relativ ordentliche Bilanz vorzulegen. Nicht die beste, keine Frage, aber wir sind zumindest wettbewerbsfähig in den meisten Jahren gewesen.
Das stimmt. Und also wie gesagt, auch wenn derzeit wirklich wir zwei wirklich grausame Spiele hatten, aber ja. Lasst euch nicht so sehr davon runterziehen, denn unterm Strich, das fällt mir manchmal natürlich auch schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt so zwei Tage danach natürlich ein bisschen leichter, das zu sagen, aber es gibt auch Wichtigeres als unser Footballteam, auch wenn das schon uns sehr ans Herz gewachsen ist, dem einen mehr, dem anderen weniger, aber ey, wie gesagt, lasst euch da nicht so doll runterziehen, wir gucken erstmal, dass wir gegen die Patriots vielleicht eine Reaktion sehen, im Normalfall würde ich sogar drauf tippen, dass wir zumindest competitive sind in dem Spiel und nicht die Leistung vorführen werden, die wir jetzt gegen die Dolphins gezeigt haben. Von daher. Ich mal gucken. Also das, was Vettel schreibt, das stimmt, klar, eure Erwartungen waren auch schon vor der Saison nicht allzu hoch, ist richtig. Aus persönlicher Sicht, ey, ja, wie gesagt, das hängt natürlich auch bei mir, ich bin kein Fan von unserem Headcoach, das wisst ihr, sehe es auch nicht so positiv auf die Coordinator, aber wenn wir am Ende irgendwie doch mit Glückdusel irgendwie einen positiven Rekord holen, mal gucken, was da noch rumgeht. Die Saison ist halt noch super lang, darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja erst 7 Spiele gespielt. Da sind einfach noch 10 Spiele vor uns. Von daher kann noch viel passieren. Guck erstmal. Genau. Sonntag 19 Uhr auf dem Discord-Server wird eben mal wieder sehr, sehr viel hin und her geschrieben. Dürfen alle gespannt sein, wie es gegen die Patriots aussieht. Wird kein leichtes Spiel, aber kriegen wir hin. Ansonsten, du hast, glaube ich, nichts mehr. Du hast noch irgendwas anzumerken.
Ich bin durch mit dem Thema heute.
Wunschlos glücklich, wunderbar. Ansonsten.
Nein, das nicht.
Ah, gut. Mal gucken, wie es im Hockey aussieht, aber da reden wir jetzt gleich nochmal drüber.
Das ist eine andere Baustelle.
Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder, 17:30 Uhr. Wahrscheinlich dann zu viert, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Von daher, alles Gute, rise up und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Freut euch auf die Woche.
Wolf, weiter drauf.